Herzlich willkommen, liebe Freunde, beim City Prepping Podcast. Heute ist eine Premiere und zwar machen wir ein Live-Interview. Also ich schneide das live mit. Heute spreche ich mit Thomas Oberländer aus dem Ruhrgebiet. Thomas hat im Eigenverlag, also ich glaube über Books on Demand war das ein Buch zum Thema Wasser herausgebracht. Wasser ernten heißt das Buch und es kann direkt über seine Internetseite bestellt werden. Warum Thomas ein Buch geschrieben hat und wo man das Buch genau bestellen kann, wird er uns gleich in seiner Vorstellung erzählen. Thomas, das ist auch schon das Stichwort. Dann schieß mal los.
Ja, hallo. Also zu der Geschichte erzähle ich vielleicht so ein bisschen, wie ich drauf gekommen bin, mit dem, also ein Buch über Wasser zu schreiben. Und das hat damit zu tun, dass ich irgendwie so ganz lange schon gärtnere und beim Thema Selbstversorgung unterwegs bin und irgendwie gedacht hätte, ich kann das alles irgendwie so super. Und dann kam dieses trockene Jahr 2018. Ich weiß nicht, ob ihr euch da irgendwie erinnert. Das war übrigens noch ein bisschen trockener als dieses, nur nicht ganz so dürr wie die, also die Berichterstattung war noch dürrer als 2018, aber da war echt nicht viel Regen. Und da ist in meinem tollen Garten alles vertrocknet. Also nicht alles, aber eine ganze Menge. Und Ende Mai waren die Regentonnen leer und ich habe irgendwie gedacht, nee, da musst du dich mit beschäftigen. Und so bin ich überhaupt erstmal so an das Thema gekommen, habe da intensiver geguckt, habe mich an einen amerikanischen Permakulturdesigner irgendwie erinnert, der sich da intensiv mit auskennt, habe dann das Buch von dem, das heißt Rainwater Harvesting, bestellt und durchgearbeitet. Und dann habe ich das im Garten angefangen, was der so vorgeschlagen hat. Und so bin ich zu dem, so bin ich dann zu dem Thema gekommen. Ja, dann kann ich vielleicht noch erzählen, warum ich jetzt hier bei Preppern bin, weil ich irgendwie die Prepper-Kontakte gekriegt habe. Ich mache schon länger mit einem Freund zusammen Selbstbau-Pyrokocher. Also da kann man aus Holz, macht man an der Stelle Holzkohle, nicht Asche, und kann dabei aber auch irgendwie damit kochen. Und da habe ich auch schon Workshops und so gegeben und da die habe ich eben auch schon so für Prepper gegeben, weil dann kann man ja im Garten irgendwie sein Essen auch dann kochen, wenn kein Strom mehr da ist und so, ne? Und das war so da, also das ist so der Grund, weshalb ich hier so bin, ne? Dass ich glaube, dieses Thema hat eben auch viel mit Prepping zu tun, ne? Und ja, das war jetzt erstmal genau. Also Wasserernten ist, also unter Wasserernten findet man das dann auch im Internet. Da gibt es eine Webseite von mir, da kann man einen Newsletter abonnieren und da findet man auch einen Shop, wo man das Buch kaufen kann. Ist Selbstverlag, genau. Und ja, das ist ein bisschen erstmal das, was ich so von mir erzählen könnte. Okay.
Ja, super. Also das war doch schon sehr ausführlich. Und ich werde auf jeden Fall gleich da nochmal einsteigen. Nur mal kurz zu deiner Webseite. Die war, glaube ich, www.wasser-ernten.de, richtig?
Ja, genau.
Okay, super. Dass die Zuhörer das auch auf dem Schirm haben. Ich habe mir die auch angeguckt, natürlich, die Seite, und fand die auch gut gestaltet und auch das Buch hat mich angesprochen. Das hast du also dafür, dass du das im Eigenverlag gemacht hast, ohne einen großen Verlag im Nacken, hast du es wirklich richtig gut hinbekommen. Ja, also man muss das einfach mal so sagen, denn viele Bücher, die sind wesentlich einfacher gestaltet und deins ist dafür so ein Erstlingswerk. Also ja, doch, kann sich sehen lassen auf jeden Fall. War auf jeden Fall erfreulich, darin zu blättern und ein bisschen mitzulesen. Ja, also 2018 hast du angesprochen. Das war in etwa auch so bei mir der Zeitpunkt, wo ich das mit dem eigenen Garten probiert habe. Also ich habe dieses Haus hier 2017 bezogen. Dann habe ich 2018, nachdem hier drin alles fertig war, so mit dem Garten langsam angefangen. Und ich weiß das ja, es war wirklich der totale Horror. Und ich kenne mich ja nun jetzt auch nicht so aus mit der Selbstversorgung, also nur so ein bisschen. Ich bin da nicht tausendprozentig im Thema und arbeite mich da auch immer mehr und mehr rein. Und das war dann so, also ich habe mir ein Beet angelegt, so ein sogenanntes Inka-Beet, sagt dir bestimmt was.
Also die Sache mit dem Mais und den Bohnen und so,
Ja,
ne?
richtig, genau.
Milpa oder so, ja.
Ja, genau, das habe ich gemacht und dazu drumherum noch überall Kräuter und sowas alles. Und ja, dann war es aber sehr trocken. Und da hatte ich ein Problem. Und ja, ich habe auf jeden Fall dann den Gartenschlauch ans Waschbecken angeschlossen und habe jeden Tag fleißig gegossen und wollte auch, dass der Rasen grün bleibt. Und Ende vom Lied war, ich musste irgendwie über 400 € Wasser nachzahlen und hatte danach dann die Nase voll und habe mein Beet wieder platt gemacht. Hätte ich wahrscheinlich dein Buch gelesen, wäre mir das wahrscheinlich nicht passiert. Ich habe
Das.
gar nicht gelesen, ich habe es einfach gemacht und probiert und mir nur dieses Inkabeet aus dem Netz rausgesucht und das war voll nach hinten losgegangen. Jetzt Ende vom Lied ist, ich habe ein paar Hochbeete und bin damit sehr glücklich, aber vielleicht werde ich mich, wenn ich mich in die Permakulturgeschichte reinlese, doch nochmal daran versuchen, den Garten umzugestalten. Ja, das so
Ja.
zu mir.
Ja, also die eine Geschichte, also was ich jetzt ja nicht weiß und was ganz wichtig ist für die Frage, wie das alles mit dem Wasser dann so passiert in so trockenen Jahren, ist, was für einen Boden hast du? Ne? Und zwar, also ich sag mal, ein ganz sandiger Boden, der kann wenig Wasser speichern. Ne? Also ich sag mal so, die Zahlen, die sind dann etwa so 3 Liter verdunsten jeden Tag. Und wenn dein Boden 30 Liter Wasser pro Quadratmeter speichern kann, dann ist er in 10 Tagen weg. Und das ist so der Effekt, den kennst du. Das ist da, wo du dann angefangen hast, mit Trinkwasser zu gießen. Und das wird dann relativ fix teuer. Ne? Und wenn du einen sehr lehmigen Boden hast, der könnte viel mehr Wasser speichern. Der hat bloß häufig oder meistens das Problem, der nimmt es nicht auf.
Ja, ich glaube,
Also wenn
letztens,
es.
das ist es bei mir. Also eher lehmig, würde ich sagen.
Ja, das spricht übrigens dafür, dass deine Hochbeete, die du jetzt gemacht hast, also Hoch- und Hügelbeete sind bei solchen lehmigen Böden durchaus angesagt. Bei Sandböden sind die eine mittlere Katastrophe. Die kriegst du, also solange der Boden so eine schlechte Wasserspeicherfähigkeit hat, Wasser fließt nach unten und dein Hochbeet ist oben, also da, wo das Wasser nicht ist. Und deshalb musst du da so viel gießen. Und das musst du bei deinem Lehmboden dann nicht so machen, weil weil unter dem Beet nimmt der Boden das Wasser halbwegs gescheit aus und der Effekt heißt dann Adhäsion. Also deshalb Hügelbeete und so, die funktionieren auf Lehmboden, die ziehen das dann von unten hoch. Aber so die erste Geschichte, die man sich da also so merken sollte, ist, was man macht in seinem Garten, wenn es um das Thema Wasser geht, ist, das hängt ganz viel mit dem Boden zusammen und da sollte man mal geguckt haben, was habe ich überhaupt für einen Boden?
Ja,
Hm, also.
es ist auf jeden Fall lehmig, das merkt man ja, wenn man mal gräbt, wenn man was macht, wenn man was einpflanzen will. Das auf jeden Fall. Ja, also es war auf jeden Fall eine ziemliche Katastrophe. Und das mir auch was aufgefallen in deinem Buch, was ich auch sehr interessant fand, nämlich diesen Aspekt mit dem Mulchen. Ich habe damit tatsächlich auch von alleine ein bisschen angefangen, weil ein Freund von mir das auch macht. Aber ich bin mir da nicht ganz so schlüssig, wie lang muss denn so der Mulch sein, den man auf zum Beispiel der Rasenoberfläche liegen lässt? Wie lang darf der sein? Was ist gut und was ist schlecht?
Also beim Rasen wirst du es eigentlich immer so machen, dass du das, wo du den Rasen mähst, direkt liegen lässt.
Ja, aber wie lang darf das
Und
sein?
das ist, wenn du, also ich sag mal, wenn du im Sommer alle 3, 4 Wochen oder so den Rasen mähst, dann geht das noch. Ne? Und was du sowieso irgendwie dann nicht machen solltest bei einer Rasenfläche, das Gras so lang wachsen lassen, bis es anfängt zu blühen. Ne? Also das kennst du, wenn da so die. Wenn da diese
Puschen rauskommen,
Samenstände, genau,
ja.
diese Büsche rauskommen. So, dann ist es zu viel. Solange du drunter bist, sollte der Boden eigentlich mit dem Gras klarkommen. Gras ist als Mulchmaterial, aber ist immer für Wasser gar nicht so dolle. Steht in dem Buch auch drin, ne? Und zwar, weil Gras hat viel Stickstoff und setzt sich deshalb schnell um. Das heißt, und ist dann auch nicht so besonders wirksam. Also wirksamer an Mulchmaterialien sind so holzige Materialien, wenn du eine gute Wasserspeicherfähigkeit haben willst.
Kommt denn da der Rasen wieder durch, wenn man da
Da,
jetzt viel Holz hinlegt?
nein.
Nee, ne, nicht
Das ist
wirklich, oder?
genau das Thema. Also deshalb, also die Rasenflächen sind deshalb durchaus ein Problem bei Trockenheit, weil du kannst nicht hochmulchen. Das funktioniert nicht. Ne? Also was zum Beispiel du kannst Kartoffeln, kannst du wirklich 15 cm hoch Mulch drauf tun. Die kommen da durch und dann kannst du sie hinterher noch häufeln. Und das klappt alles wunderbar, ne? Weil die Pflanze größer ist. Und Gras ist an der Stelle, klappt nicht gut. Gras hat, was Wasser angeht, noch ein paar andere Eigenschaften, die es eben auch schwierig machen. Und zwar hat Gras nur ganz, also die Wurzeln gehen nicht in die Tiefe. Die sind irgendwie 5 Zentimeter oder so, viel tiefer ist das nicht, wenn du Gras rausholst, ne? Die Wurzeln nur ganz oberflächlich und bilden da so ein, also ist auch mal die, ja, wie soll ich sagen, so wie Watte ist dann die. Sind die Wurzeln von dem Gras unterm Boden, aber direkt oben drüber. Und die Strategie vom Gras ist, wenn dann regnet, nimmt das Gras sich erstmal alles, was es braucht, und erst wenn das Gras versorgt ist, geht das Wasser weiter in die Tiefe.
Ja, es war auch voll interessant. Also ich hatte jetzt diesen Sommer auch einen richtig braunen Rasen. Also weil ich auch ja natürlich nicht nochmal so viel Wasserkosten haben wollte. Also habe ich das gelassen, das da wegzunehmen. Und ja, jetzt aber regnet seit ein paar Tagen und zack, ist alles wieder grün.
Genau,
Also das ist
ne?
richtig genial. Hätte ich nicht gedacht. Ich habe gedacht, der Rasen ist sowas von kaputt. Das kann ich komplett vergessen. Da müsste
Nee,
ich erstmal neu säen oder so. Und ich war total erstaunt, dass der Rasen sich hier innerhalb von 2 Wochen erholt hat.
nee. Ja, nee, der ist, also dem
Also,
Gras war das nämlich eigentlich egal, als es
aber
braun
richtig
war.
egal.
Ne? Das ist die Strategie vom Gras. Oberirdisch stirbt das ab. Dann verdunstet das nämlich nichts mehr. Ne? Und und die Wurzeln leben aber noch. Die warten einfach auf den nächsten Regen. Und wenn
Ja,
der
hätte ich nie
Regen dann
gedacht.
kommt, treiben die wieder neu aus. Also selbst wenn ein Rasen total braun aussieht,
Ja,
muss der nicht kaputt sein. Bis
habe
der
ich
wirklich
wirklich
kaputt
gedacht.
ist, ne, eben, da muss es schon wirklich, also da müsste es trockener sein, als es bei uns in diesem Jahr war.
Also
Ne?
ich fand das ja heftig, muss ich sagen. Also mir kam das so vor, als wäre es noch krasser als 2018. Aber vielleicht habe ich das auch nur so empfunden. Ich habe keine Ahnung. Also ich wohne hier im Westerwald. Ich weiß nicht, ob das einfach so ein persönliches Empfinden war, so, ne? Also ich kann es nicht richtig beurteilen, aber es war schon so, dass wir am 1.9. hatten wir noch 29 Grad und das ging ja komplett den August oder von Juli an durch. Wir hatten gar keinen Regen, nix, das ging in einem durch. Und ich habe gedacht, nee, der Rasen, also der ist total kaputt. Also jetzt zack, alles wieder grün, ne? Ich kann jetzt schon wieder mähen. Also der wuchs natürlich auch im Sommer nicht mehr, ist ja klar, macht er ja auch nicht. Und jetzt geht's wieder ab. Also im Prinzip kann ich jetzt nächste Woche, wenn ich wieder da bin, vom Arbeiten, kann ich dann direkt im Garten den auf jeden Fall wieder stutzen.
Ja, nee, also gerade, ich sag mal, Rasen hat so dieses, also im letzten Jahr war der so lange grün, da war es sehr nass und es war im Frühjahr auch sehr kalt, der hat spät angefangen. Weil normalerweise hört Rasen immer so im Juni auf, das wissen die, die Rasen mähen müssen, ne? Also im Frühjahr musst du den Rasen mähen und dann im Sommer, wenn er jetzt in die Blüte gehen würde, dann hört er auf. Ne? Also dann wächst er nicht mehr. Und letztes Jahr ist das bis in August gegangen, dass der gewachsen ist. Naja, und dieses Jahr hat er eben eine längere Sommerpause gemacht. Eine Sache, wo du sagst, ne, du hast so diese, ich sag mal, die gefühlte Feuchtigkeit und sagst, das war jetzt also in diesem Jahr sehr heftig. Und kann stimmen, weißt du nicht. Und es gibt eine relativ einfache Art, wie du das wahrscheinlich rauskriegst. Und zwar, du suchst dir die nächste Wetterstation irgendwo in der Nähe im Internet. Und da, ne, also den nächsten Ort. Und da kannst du einfach dann die Zahlen von 2018 und 2022 vergleichen. Ne, also und bei mir, also ne, ich wohne in Duisburg und die nächste Wetterstation ist auch am Rhein und irgendwie so 3 Kilometer weiter weg. Und da kommt eben raus, dass ich in diesem Jahr noch, also ist nicht dolle, aber ich habe noch so 50 Liter bis jetzt mehr gehabt als im Jahr 2018. Also es war tatsächlich noch trockener. Kann auch Zufall sein, weil hier war am 30. Juni, ich weiß es noch, da habe ich nämlich im Garten gesessen und dann kam hier mal so ein halbstündiger, ich sag mal, heute unsere verrückten Medien sagen dann gerne Starkregen, aber es waren 35 Liter auf dem Quadratmeter, die so in einer halben Stunde runterkamen, dann war auch schon wieder gut. Aber das war ganz toll, weil die haben nämlich dann am 30. Juni auch meine Regentonnen gefüllt.
Ja, hier war es auch, also richtig heftig mit dem Regen. Und also auch gestern nochmal, also das war der Knaller, was hier runterkam. Aber das tut, glaube ich, auch insgesamt der Natur ganz gut. Weil hier bei uns haben wir ja auch tatsächlich das Problem mit dem Borkenkäfer gehabt. Und die haben hier, ich weiß nicht genau wie viele, aber das sieht mir nach einem Drittel aus von dem Nadelholz weggemacht. Also hier bei mir, wenn ich rundrum gucke, die haben überall, haben die Kiefern weggemacht. Also wir haben nur noch so
Ja.
Baumstümpfe
Fichten
und
meistens.
ja, Fichten, es ist super traurig. Also der Wald ist komplett kaputt. Also wenn man hier so durch die Gegend fährt, das sieht schon richtig katastrophal aus.
Ja.
Und ja, das hat auch mit der Trockenheit auf jeden Fall zu tun.
Ja, und da ist uns auch eine Geschichte, die es gibt so die Sache, die wir irgendwie in der Schule gelernt haben, also ich zumindest noch. Über Meer verdunstet das Wasser, dann bilden sich Wolken und dann kommt der Wind und weht das Wasser zu uns und dann regnet und dann fließt das Wasser über die Flüsse wieder zurück ins Meer. Und die Geschichte ist ein bisschen zu kurz, weil unsere Niederschläge zu einem guten Teil nämlich über Land verdunstet sind. Und damit bestimmen wir die Sache mit. Und da passiert jetzt da eben auch im Westerwald ein ganz wichtiger Effekt, der macht es nämlich trockener. Also im Jahr 2018 und 19, durch die Trockenheit damals, hatten wir großes Fichtensterben. So, da waren viele Fichten und die sind jetzt kaputt. Und so ein Baum verdunstet aber ein paar hundert Liter Wasser jeden Tag. Den pumpt der von unten hoch und dann verdunstet der. Und wo geht denn das verdunstende Wasser hin? Naja, da geht mit der Hauptwindrichtung weiter und regnet woanders wieder. Und dieses verdunstete Wasser fehlt jetzt. Das heißt, wenn weniger Wasser verdunstet, ist eigentlich ja logisch, regnet auch weniger. Das heißt, sobald du anfängst, auf deinem Grundstück dich drum zu kümmern, dass deine Pflanzen Wasser kriegen, steigerst du die Verdunstung und dann steigerst du auch wieder den Regen. Das heißt, wir Menschen machen und wir leiten Wasser immer weg. Ne? Du kannst in den Städten heißt das Kanalisation, auf dem Land sind das die Entwässerungsgräben, wir leiten alles Wasser immer möglichst schnell weg. Und am nächsten Tag lesen wir dann in der Zeitung Trockenheit ganz schlimm. Ne? Und wir haben eine Struktur geschaffen, wo wir mit Wasser nicht umgehen können. Das Wasser ist brav und gehorsam. Wir sagen dem Wasser, geh weg, und dann sagt es, ja gut, dann gehe ich.
Ja, ich habe diese Zeichnungen gesehen in deinem Buch. Also die waren ja auch selbsterklärend im Prinzip. Und dann habe ich nämlich da auch das gelesen mit dem Gewächshaus, was du halt da beschrieben hast. Dieser Effekt, dass man eine Tonne da reinstellt und die speichert die Wärme, ne? Dadurch gibt es keinen Frost. Das finde ich auch ganz interessant. Das habe ich jetzt so auch noch nirgends gelesen, aber es ist eigentlich sehr einleuchtend, denn ja, man merkt das schon, wenn man irgendwo am Wasser ist, dass es dort in der Umgebung ja immer wärmer ist. Also bestes Beispiel, ich wohne ja Westerwald, Grenze Rheinland. Und wenn ich jetzt zum Beispiel von hier mal an den Rhein fahre, das ist nicht so weit weg, das mache ich manchmal, um spazieren zu gehen. Da ist immer richtig warm und richtig schwül. Und der Unterschied, das sind manchmal 5 Grad. Ja, zu mir. Und das ist gar nicht weit. Ne? Ich fahre 40 Minuten, 35 Minuten. Und 5 Grad Unterschied und richtig schwül. Man merkt es sofort, diesen Effekt, und dass man den klein runterkomprimiert auch so nutzen kann in seinem Gewächshaus. Also, eigentlich liegt der Gedanke so nah, aber man muss trotzdem erst einmal drauf kommen, ne?
Nee, sind mal Temperaturunterschiede im Sommer, das habe ich hier mal gemessen. Also ich habe auf der Nordseite des Hauses ist eine Straße, da sind ein paar kümmerliche kleine Bäume, die fristen da ihr Dasein, aber im Wesentlichen ist das Asphalt. Und auf der Südseite, nun habe ich ja auch noch einen Garten, das ist das, was. Ach nee, ist ja jetzt. Also du siehst den gerade als Hintergrundbild, wie der letztes Jahr im Juli aussah. Also das ist ein Waldgarten, der hat also viele mehrjährige Gewächse und so und die verdunsten richtig viel Wasser. Und ich habe an einem Nachmittag von so einem von diesen Hundstagen, wenn so richtig heiß ist, habe ich hier schon mal zwischen Straße und Garten, also das sind 15 Meter, einen Temperaturunterschied von 15 Grad. Also in meinem Garten ist 15 Grad kühler als auf der Straße am gleichen Tag. Und das, obwohl die Straße auf der Nordseite ist, wo man ja sagt, da kommt ja weniger Sonnenlicht hin. Und also das heißt, immer wenn wir das schaffen, dass mehr Wasser auf unserem Grundstück verdunstet, überstehen wir diese heißen Tage leichter. Und dann brauchen wir nicht klimatisieren mit irgendwelchen Geräten, die noch Strom brauchen und so, weil die ganzen Pflanzen sind Klimaanlagen. Die sind fertig und die klimatisieren, ohne dass die was kosten. Ja, in Wasser steckt ganz viel Energie drin. Das ist dann dieser eine Trick mit dem Gewächshaus. Das habe ich in Düsseldorf im Ökotop Herd kennengelernt. Da haben die das gemacht. Da haben die ein Erdgewächshaus gebuddelt und haben das Wasser vom Dach, wollten sie eh zum Gießen nehmen. Dann haben die das im Gewächshaus, haben sie die Tonnen sozusagen in der unteren Etage und da leiten sie das rein. Und dadurch sind da jetzt, was weiß ich, 2000 Liter in dem Gewächshaus Wasser. Und wenn tagsüber in das Gewächshaus die Sonne scheint, erwärmt sich dieses Wasser. Ja, und wenn dann nachts die Sonne nicht mehr scheint, gibt das Wasser erstmal diese Wärme ab. Und grob kannst du sagen, dieses Erdgewächshaus ist frostfrei, bis es draußen so unter minus 20 Grad ist. Aber ich sag mal, so ein Frost wie Anfang letzten Jahres übersteht dieses Gewächshaus ohne zusätzliche Heizung. Und zusätzliche Heizung in diesem Gewächshaus ist dann echt, die stellen dann da 2 Grad Lichter rein und dann reicht das wieder für 2 Tage.
Ja,
Und
ist
dann,
Wahnsinn.
und das Ding ist so ein Apfellager und das heißt, es nun soll ja kühl sein, aber eben frostfrei. Im Winter lagern die da das Obst drin und dann ist die Sache, ohne dass man da irgendwie Energie für braucht, erledigt.
Und genau, ja, das ist auch interessant. Also das schimmelt da nicht wegen der Feuchtigkeit da drin?
Das Wasser ist in geschlossenen Fässern.
Ach, die sind nicht. Ach so, okay. Ich verstehe. Es ist ein Deckel drauf. Das verdunstet also nicht in dem Gewächshaus, sondern es ist ein Deckel drauf. Und das gibt dann über die Wände nach draußen dann einfach die Temperatur ab, also die Energie.
Genau.
Aber okay. Ah ja, okay. Nee, das ist dann ja.
Ja,
Das macht Sinn.
das ist generell. Also es ist eine gute Idee, in Regentonnen und so Wasser zu sammeln. Ne? Einerseits, also man darf den Effekt nicht überschätzen. Also ich habe jetzt bei mir hier im Garten, Moment, ich habe 1800 Liter Wasser, wenn alles voll ist, in Regentonnen. Und als ich mit meinem Sandboden angefangen habe, hatte ich gleichzeitig, also wenn alles sozusagen gefüllt ist, habe ich 11.000 Liter Wasser im Boden. Also das heißt, ich habe so 90% vom Wasser ist im Boden und 10% in Regentonnen. Also das heißt, die Regentonnen können nie das, was dem Boden fehlt, insgesamt ausgleichen. Die sind immer nur eine Ergänzung. Und wenn du versuchst, alles auszugleichen, was du in 2018 gemacht hast, dann kannst du anschließend, also gerade bei Trinkwasser, ja, ne?
Ja, also das war eine Katastrophe. Dann habe ich mich auch richtig eingeschränkt, obwohl es eigentlich, also es war schon auch schön, weil, also ich hatte ja zum einen das Inka-Beet, zum anderen hatte ich Kartoffeln und die haben auch richtig gut geschmeckt. Ne? Das waren lilane und die normalen hellen. Ja, und naja, es ist einfach schade, wenn man dann so frustriert ist und das
Ja.
dann so teuer ist, da hätte man sich das Gemüse auch kaufen können, habe ich mir nachher gedacht. Ja, und ja, jetzt muss ich mal sehen. Also vielleicht mache ich es tatsächlich nochmal. So einen Versuch. Weil es ist eigentlich zu schade, weil das Gemüse und alles wird ja auch immer teurer und letztlich, ja, warum nicht, ne?
Ja. Also du kannst ein bisschen gucken, hast du eine Möglichkeit, Wasser zu sammeln, also in Tonnen zu sammeln? Na, dann an der Stelle eben, also auf jeden Fall, so eine Tonne sollte einen Deckel haben. Das hat ein paar Gründe. Wir hatten gerade eben, also in einem Gewächshaus würde es auch feucht werden durch verdunstendes Wasser, wenn die keinen Deckel hätten. Ne? Wenn du aber draußen auch noch eine Regentonne stehen hast und kein Deckel drauf ist, gibt es noch eine weitere Sache, das sind nämlich die Mücken. Die finden das super. Da fällt das ein oder andere Laubblatt rein und Mückenlarven leben davon. Und dann wird aus deiner Regentonne eine Mückenzuchtstation. Und das ist also ein weiterer Grund, weshalb eine Regentonne immer einen Deckel haben sollte. Einen Deckel sollte die haben. Und eine andere Sache, die auch, wenn du mit Wasser umgehst, kann ja auch mal viel regnen. Alles, was du mit Wasser hast, sollte einen Überlauf haben. Also auch deine Regentonne sollte einen Überlauf haben. Du solltest überlegen, was passiert eigentlich, wenn die Tonne voll ist und es weiterregnet. Also der Überlauf kann dann einfach in den Garten führen und da lässt es wieder versickern. Oder wenn du einen sehr lehmigen Boden hast, machst du vielleicht, das ist ein sogenanntes Retentionsbecken oder so, da machst du einen Tümpel, wo das Wasser reingeht, irgendwie sowas.
Ja,
Aber, ne?
ich habe ein Gefälle tatsächlich und unten ist sogar ein Bachlauf. Aber nicht fließend, sondern Mühlgraben. Ja.
Ja, da hast du natürlich an der Stelle, wenn du kannst jetzt natürlich sagen, super, ich lasse das Wasser einfach in den Bach. Aber dann hast du so ein bisschen die Frage, was tust du da deinen Nachbarn an? Weil wenn das jeder macht, dann passiert irgendwie sowas wie mal im letzten Jahr in der Ahr. Ne? Ne, wie viel Wasser muss dieser Bach eigentlich transportieren? Was macht er, wenn so richtig Starkregen ist, wenn mal 150 Liter auf einen Quadratmeter runterkommen?
Also mein Grundstück ist ein bisschen höher als der Mühlgraben und unten ist dann ja, wie so eine Art Wasserschutzgebiet, sogar schon so eine Überlaufwiese. Das heißt also, wenn es viel regnet, die Nachbarn sind alle höher Und da sind dann teilweise Steine vorgesetzt bei den Grundstücken oder die sind generell höher, so dass das Wasser nicht auf die Grundstücke kommt, sondern über die Wiese weggeht.
Ja.
Also ich glaube, das haben die eigentlich ganz klug gemacht. Die Wiese wird immer als Biowiese genutzt für Tierfutter. Die wird dann zweimal im Jahr wird die gemäht. Ja, und die wird auch nie bebaut. Also das glaube ich ganz
Ja.
gut gelöst.
Klingt nach einer vernünftigen Struktur. Also das
Ja.
heißt, dann wäre sozusagen, also wenn du mit dem Wasser nichts mehr anfangen kannst, dann kannst du es eben ja auch in den Bach leiten. Andererseits ist ja schade drum. Stell dir vor, da kommt, ne, also das Jahr 2020 war auch relativ trocken und hatte aber den nassesten Februar aller Zeiten. So Sachen hat man ja auch schon mal. Im Februar kam richtig viel Wasser runter. Und wenn du jetzt alles Wasser wegleitest und ab April jammerst du, weil es trocken ist, kannst du dir überlegen, also wenn du einen Boden hast, ne, wo du dieses Wasser im Februar aufnimmst und im April gibst du das und Mai und so gibst du das deinen Pflanzen, wäre das nicht besser?
Ja, auf jeden Fall.
Ne?
Also das mit den Tonnen, das würde ich auch tatsächlich mal ins Auge fassen. Denn ja, meine Vermieter haben das drüben auch. Da hüte ich öfter mal die Hühner. Und ja, da gieße ich dann auch bei denen im Garten. Also
Ja.
die machen da ziemlich viel im Garten. Die Frau hat mal in einer Gartenabteilung auch lange gearbeitet und dementsprechend ist die fit im Garten. Das sieht wunderschön aus und die haben eben auch die Tonnen und ja, ich glaube, das wäre auf jeden Fall eine tolle Lösung. Na, dann könnte ich mir es wirklich nochmal überlegen, mir zumindest Kartoffeln anzubauen, weil die sind wirklich sehr ergiebig. Ja, die kommen ja irgendwie auch jedes Jahr wieder nach. Also war das zumindest, als ich es gemacht habe, habe ich da an gar nichts gemacht, aber ich hatte im nächsten Jahr trotzdem hatte ich nochmal
Ja,
Kartoffeln.
genau.
Ja,
Das
einfach
wissen
so.
viele Leute nicht. Kartoffeln sind mehrjährig. Und das Einzige ist, die machen im Winter, machen die einen Frostschutz für sich. Dann bilden die, also, ich sag mal, das ist so ähnlich wie Karamba, also der Frostschutzmittel im Auto. Und das macht die Kartoffeln giftig. Also das heißt, du kannst die Kartoffeln, die draußen im Boden waren im Winter, nicht mehr essen. Aber die sind wunderbare Setzkartoffeln, die wieder austreiben und die nächsten Kartoffeln machen. Habe ich im Garten auch schon mal gemacht, als meine Sträucher noch kleiner waren. Und dann habe ich an vier, so habe ich immer so die Hälfte der Kartoffeln geerntet und die anderen einfach im Boden gelassen. Und dann brauchte ich eigentlich nur noch einmal im Jahr hingehen und Kartoffeln ernten. Und ich musste das dann irgendwann wegnehmen, weil die Kartoffeln waren dann unter den Stachelbeeren und dann macht die Ernte auch nicht mehr so die Freude. Ne?
Ja, also.
Aber ein paar Jahre konnte ich das machen. Ein Tipp wäre an der Stelle also noch, was jetzt Wasser angeht, schaust du dir, wenn du einen lehmigen Boden an hast, schaust du dir Hügelbeete an und machst auf dem lehmigen Boden dann Hügelbeet. Das mache ich gerade bei meiner Freundin, die auch einen sehr lehmigen Boden hat. Und die Sache klappt absolut super, weil also dieser Lehmboden unter dem Hügelbeet saugt sich voll Wasser und kann dann lange die Pflanzen versorgen und die Wurzeln ziehen dann das Wasser nach oben ins Hügelbeet rein. Und
Wie hoch muss das so?
ich habe den Start so 50 cm hoch gemacht. Also ich glaube, so der Klassiker ist 80 cm, aber du kannst da ruhig kreativ sein. Wie viel Material hast du? Ne?
Ich müsste es, glaube ich, mir kaufen oder aus dem Wald holen. Also hatte ich meine Hochbeete auch gemacht. Also ich habe
Ja.
mir viel aus dem Wald geholt vom Boden, weil ich ja auch dann viel mit Kräutern gemacht habe. Da hat das dann ganz gut funktioniert mit dem sandigen Boden. Das habe ich dann mit normaler Erde, mit Mutterboden gemischt und dann halt ja mit Mulch und mit Laub und mit Stöckern, ne, so Geschichte, wie man das so macht, habe ich mir mal alles durchgelesen und das hat auch gut geklappt. Da zehrt dann ja das Hochbeet auch ein paar Jahre von so einer Mischung.
Ja.
Und ja, ich würde tatsächlich dann mir Erde kaufen, ja, und die mit der Schubkarre dann reinfahren, ja.
Das wäre so ein bisschen, da kommen wir zu einem nächsten Thema, was durchaus auch ein Prepper-Thema ist. Das ist die Komposttoilette. Und zwar, also ich habe noch im letzten Winter habe ich so ein Blackout-Buch gelesen. Und Moment, wie hieß der? Dietrich, Stromausfall. Und da ist so eine Geschichte drin. Was ist eigentlich, wenn Stromausfall ist? Kriegen wir dann eigentlich noch Wasser aus dem Wasserhahn?
Nee, natürlich nicht, ne?
Mit ein
Denken viele
bisschen,
nicht drüber nach,
ja,
aber.
mit ein bisschen Zeitverzögerung. Genau. Und da finde ich das jetzt ganz spannend. Da glaube ich, habe ich auch den Preppern was zu bieten, weil, also ich sag mal, das Wasserproblem ist bei mir langfristig gelöst. Also das heißt, ich kann beliebig lang klarkommen, ohne dass Wasser aus dem Wasserhahn kommt. Und das hat einerseits eben mit der Komposttoilette zu tun, weil das reduziert den Wasserverbrauch schon mal so etwa um die Hälfte. Ja, weil ich sag mal, das Erste wird, wenn kein Wasser mehr da ist, kein Trinkwasser mal da ist, richtig unangenehm wird, ist, man kann die Toilette nicht spülen. Und
Stimmt.
das macht die Wohnung unbewohnbar. Also rein von der Geruchsbelästigung, die dann recht schnell entsteht. Und das heißt, wenn man und auch nur als Plan B, ich sag mal so Stichworte heißen Komposttoilette, Trenntoilette oder so, wenn man so ein Ding schon mal da hat und weiß, wie es funktioniert, braucht man kein Wasser für. Ne? Also es ist kein Naturgesetz, dass man mit Trinkwasser seine Fäkalien wegspült. Das ist eine Idee von unserer Gesellschaft. Es muss nicht. Und das ist so die erste Geschichte, die man da an der Stelle machen kann. Und ganz nebenbei kriegt man, weil man das Material ja kompostiert, kriegt man dadurch eben auch wieder Material, wo man hinterher seine Hügelbeete mitmachen kann. Wenn das kompostiert ist. Und so hat man, also da, ich sag mal so zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen und hat auf die, das ist aber schon mal 50% von dem Wasserproblem gelöst.
Ja, also du machst auch viel mit dem Abwasser, ne? Wenn ich dich richtig verstanden habe, in dem Buch
Ja.
schreibst du zum Beispiel auch, dass man, ich weiß nicht, Abwasser oder kann man das auch Brauchwasser nennen, zum
Ja.
Beispiel, dass man das teilweise schon wieder verwenden kann und nicht wegschütten muss. Kannst du
Genau.
dazu mal was sagen? Weil das finde ich, das muss man, glaube ich, ganz vorsichtig behandeln und sich genau überlegen, was man da benutzen
Ja.
darf, kann und wo. Erzähl doch mal ein bisschen dazu auch.
Genau. Also es sind mal die Wassertechniker unterscheiden da erstmal zwischen Schwarzwasser und Grauwasser. Schwarzwasser ist die Toilettenspülung. Und mit der Toilettenspülung Finger weg. Ne? Also Experten fragen oder in die Kanalisation lassen. Also wie heute das die meisten machen. Ne? Also da an der Stelle würde ich nicht mit rumexperimentieren, weil da eben sich auch Krankheiten ausbreiten können und so. Und dieses Wasser ist von daher tabu. Das Grauwasser, das sind solche Sachen wie Hände waschen, Gemüse putzen, duschen und so. Da ist ein bisschen Seife drin. Und dieses Wasser kann man in der Tat noch wieder nutzen. Da gibt es Pflanzen, denen ist das völlig Schnurz. Also die kannst du mit Duschwasser gießen und dann freuen die sich. Ein Beispiel dafür sind übrigens Linden, die Bäume. Also die müssen nämlich gar nicht im Sommer darben. Die könnte man nämlich mit dem Wasser begießen. Da nehmen die keinen Schaden, das vertragen die. Aber nicht alle Pflanzen sind da so robust. Das andere, was man aber auch machen kann, ist, also es ist nicht so sehr schwer. Grauwasser ist ja nur leicht verschmutztes Wasser und das kann man eigentlich auch sehr leicht klären. Das ist nicht schwer. Ich sag mal, ich habe so ein experimentelles Kleinklärwerk bei mir im Garten stehen und auf der Basis von Pflanzenkohle, also das ist so ein Dreikammersystem, das Wasser fließt nacheinander mit der Schwerkraft erst durch Kies, dann durch Sand und dann durch Kohle. Und wenn das da rauskommt, ist die Seife raus. Und dieses Wasser kann man dann an der Stelle gießen. Das Ding habe ich erst seit diesem Jahr. Das steht im Buch nicht drin, aber das steht auf der Webseite. Also da findet man an der Stelle so ein Kleinklärwerk mit Pflanzenkohle. Und dieses Wasser kann man dann auch für die empfindlicheren Pflanzen nehmen. Also da muss man nicht noch wieder gucken, für welche Pflanzen geht es und für welche nicht.
Also zum Beispiel, ne, was ich immer mache, und jetzt steinige mich, ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist, aber ich habe immer gedacht, das kann nicht so schlecht sein. Also ich habe einen Trockner. So, wenn ich jetzt meine Wäsche getrocknet habe, dann habe ich da ja so einen Behälter, ich weiß nicht, vielleicht sind da 5 Liter drin oder so.
Ja, genau.
Ne? Und das sollte ja eigentlich ohne Schadstoffe sein. Das nehme ich immer und ich kippe das nie zurück ins Waschbecken, weil ich immer denke, das ist zu schade, das ist ja. Eigentlich sollte das Kondenswasser sein, da sollte nichts drin
Ja.
sein, der Logik halber. Und das habe ich immer intuitiv in meinen Garten gekippt. Habe ich jetzt damit was Schlimmes gemacht? Ich hoffe
Nö,
nicht.
nee,
Also,
eben nicht.
ne,
Also,
genau. Und das sind so Kleinigkeiten, die kann jeder im Prinzip machen, oder? Wenn man versucht, den gesunden
Ja.
Menschenverstand zu benutzen.
Ja, oder ist
Ja.
mal was eben ganz einfaches, Gemüseputzwasser kannst du mit gießen. Also wenn du deinen Salat geputzt hast, kannst du das Wasser in der Schüssel haben, musst du nicht in die Kanalisation kippen. Dann, eine Sache, die halt auch ist, wir hatten schon dieses Stichwort Mulchen, und ein gemulchter Boden verträgt leicht verschmutztes Wasser besser, weil, ne, der Mulch, die oberste Schicht, wirkt wie ein Filter. Ne, die
Okay.
nimmt da noch ein bisschen Material weg, und in der Erde kommt das Wasser schon ein bisschen vorgeklärt an. Aber so kann man halt, also das leicht verschmutzte Wasser, also das muss leicht verschmutztes Wasser sein, und je verschmutzter das ist, umso mehr Aufwand muss man da irgendwie treiben. Aber ich fand halt total erstaunlich, wie leicht man, also ich sag mal, eine Betonwanne, drei Eimer und ich sag mal, ne, Sand, Kies, Kohle, wie man da sich also für leicht verschmutztes Wasser ein Klärwerk bauen kann. Und wenn das Wasser unten rauskommt aus dem Klärwerk, also es sieht aus, als ob man es trinken könnte. Und würde ich nicht tun, ne, aber weil, ne, also zumindest nicht ohne weitere Untersuchung, die ich nicht gemacht habe. Aber zum Pflanzengießen ist das dann unproblematisch.
Stichwort Trinkwasser, da habe ich mir auch noch mal eine Frage notiert. Wie wichtig ist das, das eigene Trinkwasser aus der eigenen Leitung mal zu testen? Kommt man einfach an Testkits dafür? Und worauf muss man bei solchen Testkits, die man sich selber kaufen kann, achten?
Da gibt's Also, was man auf jeden Fall da machen sollte, ist bakterielle Verunreinigung. Also, ich sag mal, wir in Deutschland, wir feiern immer unser Leitungswasser. Und das klappt nur dadurch, dass die Freunde das an den, also bei der Wasserversorgung, also am Wasserwerk, messen die das. Und da ist das wirklich von einer super Qualität und viel besser als jedes Mineralwasser. Und dann drücken die das in irgendwelche Leitungen rein und pumpen das 15 Kilometer durch die Gegend. Und dann marschiert das durch die Hausnetze und kommt dann irgendwann aus dem Wasserhahn raus. Und solange man da an dem Wasserhahn nicht misst, kennt man aber doch die Qualität von dem Wasser nicht. Legionellen ist halt eben so ein Stichwort, ne? Das ist eine bakterielle Verunreinigung von dem Wasser. Und die könnte ja zum Beispiel da sein. Und wenn man so ein Testkit hat, sollte das deshalb auch darauf, sollte man an der Stelle gucken. Ein paar andere Sachen hängen davon ab, was für ein Haus man hat. Also wie alt sind die Leitungen, ne? Also eine Bleiuntersuchung musst du machen, wenn du einen Altbau hast, wo du die Befürchtung hast, da sind noch irgendwelche Bleileitungen auf dem Weg. Und ich sag mal, wenn dein Haus von 1980 oder neuer ist, dann ist da kein Blei verbaut worden, dann musst du das auch nicht untersuchen lassen. Ne? Aber ich sag mal so grob, so für 50 € in der Kante kannst du im Internet so Untersuchungen machen und kannst dir dein Leitungswasser da untersuchen lassen. Ich habe da einen anderen Trick. Ich trinke mein Leitungswasser gar nicht mehr, weil ich trinke jetzt mein Regenwasser. Und das ist in dem Buch ja auch beschrieben. Da habe ich da habe ich einen Filter, Moment, der heißt Big Berkey. Im Prinzip zwei Edelstahleimer. In dem oberen sind Filterkerzen, und über die Filterkerzen läuft das Wasser mit der Schwerkraft von oben nach unten. Und das ist echt ein ganz interessantes Ding. Das war in dem Buch von dem Brad Lancaster drin, dann habe ich mir das irgendwie so bestellt und habe das mal gemessen, was da unten rauskommt. Und eine von den spannenden Sachen ist, Regenwasser sollte man nicht so trinken. Also
Ist
nicht
sauer, ne?
sofort.
Habe ich gelesen, genau.
Genau. Das hat einen pH-Wert, also hier gemessen etwa von 5,5. Und gesund für uns Menschen ist so 7,1. Und da ist 5,5 schon ordentlich weit weg. Also mal ein Glas vielleicht, aber nicht dauerhaft, ne, davon leben. Und naja, wenn das Wasser aber aus dem Filter unten rauskommt, in dem Filter ist ein Material drin, das heißt Kieselgur, das macht den Ionenaustausch. Und das Wasser unten ist also nicht nur einfach gefiltert, sondern durch den Ionenaustausch hat es auch den pH-Wert von 7,1 gekriegt. Also das geht von ordentlich sauer nach leicht basisch, wie es für uns Menschen gesund ist. Und dieses gefilterte und mit Ionen angereicherte Wasser, das trinke ich dann jetzt seit 2 Jahren habe ich die, gut 2 Jahren habe ich die Dinger im Betrieb und brauche deshalb das Leitungswasser. Damit dusche ich noch, aber damit, das trinke ich nicht. Sondern trinken tue ich gefiltertes Regenwasser. Und das ja auch, weshalb ich so gerade gesagt habe, ne? Also wenn ein Prepper sich irgendwelche Mineralwasserkästen in den Keller stellt, ist ja ganz interessant, aber wenn du mal rausrechnest, pro Person, sagen wir mal 2 Liter Wasser pro Tag, dann hast du ungefähr eine Idee, wie viel Kästen Wasser oder Kanister oder was auch immer du da in den Keller stellst. Ne? Und bei mir sind die Regentonnen auch damit der Trinkwasserspeicher. Und ich, ne, weil die Filterkerzen, die halten Ewigkeiten. Ne? Also ein Satz, und ich habe noch einen Ersatzsatz hier liegen. Ein Satz ist 22.000 Liter, da kannst du ein bisschen was von trinken. Und dann sind meine Regentonnen der Wasserspeicher. Und das ist ja ein Speicher, der sich jetzt auch im Moment, wenn es regnet, ne, wieder füllt.
Und das erneuert sich ja dann quasi auch immer richtig, ja. Also,
Ja.
weil das fließt ja ab, dann fließt Neues hinzu und das heißt, das wird ja auch nicht schlecht, das Wasser. Oder
Ja,
habe ich richtig
genau.
zusammengezählt?
Genau. Ne? Dieses Wasser also sagen wir, das hat in Bezug auf wieder neu Bakterien zu kriegen. Ne? Hat das ein höheres Risiko als Trinkwasser, was allerdings daran liegt, dass in diesem Wasser weniger Gifte sind. Der Vorteil von Giften, also von chlororganischen Stoffen und so einem Zeug, ist natürlich auch, dass du damit auch die Einzeller vergiftest. Und weil die in diesem Wasser nicht vergiftet werden, gibt es einfach nur, stell das Wasser kühl. Ne? Also das Wasser, was aus dem Filter rauskommt. Ne? Und verbrauch es in ein paar Tagen, aber das machst du sowieso. Also in dem unteren Eimer sind 8,5 Liter drin und die hast du in 4 Tagen weg. Ne? Wenn du eine Person bist, bei zwei Personen entsprechend schneller. Und in der Zeit passiert nichts.
Also du trinkst es dann ausschließlich und trinkst es dann kalt.
Ja.
Also du kaufst dir gar kein Wasser mehr.
Wasser kaufe ich keins, genau.
Und das ist auch bekömmlich für dich. Also gab noch nie ein Problem.
Gab noch nie ein Problem. Also jetzt seit 2 Jahren mache ich das und kaufe kein Trinkwasser mehr. Und also für die, ich sag mal so, für die Trinkgeschichten. Also kalt trinken, ja, ist das eine. Und das andere würde ich aber auch machen, mir morgens meinen Kaffee damit kochen.
Ja, wird ja eh gekocht. Das ist dann ja sowieso
Ja.
wahrscheinlich, tötet das dann noch mal was ab, wenn da was drin wäre, ja.
Ja.
Und was ist mit solchen Sachen wie Natrium und so? Man muss ja so gewisse Inhaltsstoffe im Wasser haben.
Ja, da ist an der Stelle also einfach der pH-Wert relativ wichtig. Und also grob kannst du sagen, also Wasser, was zum Trinken ist, sollte ein bisschen über 7 sein. Und dann wird das, also dann stimmt das mit den Ionen. Ne? Also Natrium sind im Wasser gelöst Natrium-Ionen. Da geht es jetzt also, ne, also das hat der Oberbegriff sind die Ionen und das sollte an der Stelle passen. Das habe ich hier bei dem Filter dann auch nachgemessen. Das Messen ist relativ einfach. Kauf dir im Drogeriemarkt Basentabletten und unten drunter sind diese schicken Teststreifen. Die sind eigentlich gedacht für, also bei seinem Pipi dann den pH-Wert des Körpers zu messen. Aber diese Teststreifen kannst du eben auch wunderbar für solches Wasser nehmen. Da einfach mal reinhalten, an die Verfärbung gucken, dann an die Skala halten und schauen, wo bin ich.
Das ist
Also
auf
das.
jeden Fall ein wertvoller Tipp. Und das, was du dir da quasi, hast du es gekauft oder gebaut mit den zwei Eimern?
Das Ding habe ich fertig gekauft. Und das hatte aber auch jetzt, also der Brad Lancaster, der hat sich so ein Ding vorher selber gebaut. Und also du kannst auch, also ich sag mal, Selbstbauklärung ist erstmal kein Hexenwerk. Der hatte allerdings der wohnt im Colorado-Gebiet in den USA und die haben wohl das Problem, die haben nach wie vor verbleibten Sprit. Und das findet sich auch im Wasser wieder. Und also die Bleiwerte von dem Wasser waren nicht gut mit seinen Selbstbaufiltern. Und deshalb hat er sich das Ding dann, also einen fertigen, gekauft.
Also ich finde das auf jeden Fall sehr interessant. Ich habe mich mit dem Wasser so ein bisschen beschäftigt, bis jetzt aber halt auch lange noch nicht so viel. Und also, was mir halt mal aufgefallen ist, zum Beispiel haben wir eine Quelle hier in der Nähe in Bad Honnef im Wald. Und die wird auch immer überprüft, also das Trinkwasser, ne? Das geht da durch die verschiedenen Gesteinsschichten hier vom angrenzenden Siebengebirge. Und das Wasser, wenn ich das trinke, ne, das ist so richtig weich. Ist das bei dir, bei deinem Wasser auch so? Also ich habe das direkt als angenehm empfunden, weil das halt sich so ganz anders angefühlt hat, wie das Wasser, was man so zum Beispiel aus der Wasserleitung trinkt. Also das kam mir halt so richtig so angenehm vor beim Schlucken und im Mund. Und ich habe gedacht, hey, spinnst du jetzt? Bildest du dir das jetzt ein? Aber ist das so? Hat das damit zu
Also
tun?
ja, ist durchaus, also sag mal, ist meine Erfahrung auch. Also wenn ich jetzt zu Hause bin, dann trinke ich dieses Wasser. Aber jetzt, also ich habe einen 88-jährigen Vater, da fahre ich einmal in der Woche hin und kümmere mich um den. Und wenn ich dann mit dem Fahrrad hingefahren bin, dann habe ich Durst und der trinkt aber kein Regenwasser. Also nehme ich dann den Wasserhahn, ne? Und dann trinke ich das. Und was ich inzwischen habe, das schmeckt mir nicht mehr. Also, dass den Effekt hast du, ja. Also, wenn du das andere Wasser trinkst, dann schmeckt dir nach einiger Zeit das Leitungswasser nicht mehr. Und das.
Weil das härter ist, weil da mehr Kalk drin ist, oder woran liegt das?
Das ist in Deutschland sehr unterschiedlich, ob es die Härte ist. Und ich muss sagen, ich weiß es gar nicht so wirklich, aber das sagen wirklich alle, die anderes trinken als Leitungswasser, die sagen nach einer Zeit, nee, also Leitungswasser, also, und ich wage die Behauptung, wenn ich mein Wasser und Leitungswasser nebeneinander zwei Gläser hatte, ich könnte sagen, welches ist. Könntest du sicherlich auch, ne, wenn du ein Glas Hahnwasser und ein Glas aus deiner Quelle hast, merkst du den Unterschied. Kannst die Augen zu haben und dann sagst du, das ist das Wasser. Und weil die Härte möglich, dass es eine Rolle spielt. Also das sind die Calcium-Ionen und die im Trinkwasser relativ viel sind. Aber die sind, ich glaube, also hier gerade in Duisburg, wo ich wohne, wir sind so ziemlich am deutschen Maximum, was Calcium-Ionen angeht. Ich weiß es nicht, wie es bei dir im Westerwald ist, ne? Also das ist sehr unterschiedlich, je nachdem, wo das Trinkwasser wieder herkommt.
Ja, wir haben ja diese Gesteinsflächen, ne? Also wie gesagt, so angrenzende Siebengebirge da an der Quelle. Und ich stelle mir das so ähnlich vor, wahrscheinlich wie in der Eifel mit den Gesteins, Vulkangestein und so. Ich glaube, das macht das Wasser auch weich. So in Dorsten, da gibt es doch auch irgend so eine Quelle, da kommt ein leckeres Wasser her auch. Das hat ja dann, denke ich mal, auch dann mit den Schichten zu tun. Wahrscheinlich läuft das da durch irgendwelche Gesteinskohleschichten oder so. Ich weiß nicht, dass da einiges rausgefiltert wird. Also ich glaube schon, dass das auch dann mit der Qualität in Bezug auf den Geschmack schon was ausmacht, ja, durch was für Schichten so ein Wasser fließt.
Aber eben, also ich sag mal, du hast ein Wasser, also das schmeckt sogar besser, aber du hast eben auch ein Wasser, das ist krisensicher. Also wenn du deine Quelle da in der Nähe hast, ist das ja auch eine super Situation.
Ja, auf jeden
Es
Fall.
gibt auch, da müsste ich jetzt irgendwie nachgucken, das hat meine Freundin noch geschickt, es gibt tatsächlich eine Quellenliste irgendwie, wo
Ja.
dann in OpenStreetMaps die ganzen Quellen, also dann kannst du gucken, ob du eine in der Nähe hast mit
Ja.
trinkbarem Wasser, damit du in einer Krisensituation da hingehen kannst und dich mit Trinkwasser versorgen kannst. Ne? Wenn
Ja,
du
das stimmt. Ich habe da mal einen Artikel auch drüber geschrieben auf www.city-prepping.de. Wenn ihr dort in die Suche Quellen eingibt, dann kommt ihr zu dem Artikel und da ist dann auch in dem
Ja.
Artikel der Link eben zu dieser Seite, die du gerade angesprochen hast. Und da kann man nachgucken, wo man in der Nähe eine Quelle hat. Denn ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Ich glaube, der Ulf Kotte hatte da mal in einem Krisenvorsorgebuch was zugeschrieben, dass nämlich eben diese Notbrunnen teilweise von den Gemeinden überhaupt gar nicht mehr richtig gepflegt werden und die deswegen gar nicht nutzbar sind. Und dann ist das ganz gut, wenn man weiß, wo es eine Quelle gibt und wenn man sich dann eben lebensmittelechte Kanister kauft im Baumarkt vorher, damit man dann eben sich von so einer Quelle dann auch Wasser holen kann.
Eben, dass das Wasser zum Trinken irgendwie, ne? Also bei Prepper, wir machen, also ganz viele Prepper machen im Keller die Lebensmittelvorräte und das heißt Essen. Aber dabei ist ja das Erste, was uns Menschen fehlt, wenn es nicht da ist, ist Trinken. Ne? Also da, wir
Ja.
sterben, wenn wir nicht trinken, sterben wir viel schneller, als wenn wir nicht essen.
Ja, das ist auf jeden Fall so. Also das hat einen ganz, ganz großen Einfluss. Das habe ich letztens erst gemerkt. Da bin ich nämlich nachmittags um 3 Uhr losgefahren in Hamburg und habe das letzte getrunken und hatte vergessen, mir Wasser einzupacken und dann bin ich in einen furchtbaren Stau geraten im Elbtunnel und danach nochmal auf der A1 und letztlich habe ich dann, ich glaube, 9 Stunden gebraucht, bis ich dann wieder im Westerwald war und habe nichts getrunken. Ne, über den ganzen Zeitraum, von nachmittags bis ich dann zu Hause war. Und ich hatte so krasse Kopfschmerzen nach nur 9 Stunden. Da merkt man erstmal, wie wichtig das überhaupt ist für den Körper, ne? Also, dass man eben viel trinkt oder versucht, viel zu trinken. Ja, das sieht man auch immer, jetzt ein bisschen ekliges Thema, aber für jeden, der da noch nicht so drauf geachtet hat, man sieht das am Urin. Also je dunkler das wird, da hat man zu wenig getrunken. Und je klarer das ist, je gesünder hat man eben sich ernährt und getrunken. Also es ist total wichtig, dass man immer darauf achtet, das ist ein guter Parameter, dass wenn man einen Toilettengang macht, dass man mal guckt, und dass man das dann auch schnellstens wieder anpasst. Denn es ist ganz wichtig, dass man da immer einen Nierenfilter hat und guckt, dass man da möglichst viel trinkt.
Ja, dass die in Gang bleiben, ne?
Ist so. Ja, das ist so. Ja, also. Nochmal zu deinem Buch. Also das Buch, habe ich gesehen, gibt es als Taschenbuch, kann man bestellen, ne? Über deine Seite. Du hast auch einen Shop. Korrigiere mich. Ich glaube, es lag bei 13 Euro, habe ich mir das richtig gemerkt?
15, 15.
15, Entschuldigung, 2 Euro unterschlagen hier. Und dann gibt es das als Kindle, als E-Book-Reader-Version und man kann das als PDF bei dir erwerben, richtig?
Genau, ja, wobei das ist so ein bisschen, also bei diesem Self-Publishing, also auch bei dem Verlag, das ist dann bei mir Books on Demand, gibt es das Ding als Print, logisch, und als EPUB, also fürs Kindle, aber das gibt es nicht als PDF, so am Computer gucken, also PDF gibt es nur bei mir auf der
Ach,
Webseite,
okay,
weil
ich verstehe.
das macht der Verlag nicht. Was ich dann noch gemacht habe, die Printversion, die verkaufe ich auch bei mir, aber dann, ich sag mal so, signiert, aber dann kostet die auch extra Porto, weil dann muss ich ja auch irgendwie den Briefumschlag irgendwie befüllen und so. Und das ist bei Books on Demand, ist das in den 15 Euro drin, sodass das, wenn man das Buch bei mir kauft, es ein bisschen teurer ist. Ich glaube, 4,50 € Versand oder so kommen da oben
Ja,
drauf.
klar. Ich meine, du musst das ja auch erstmal bei Books on Demand abkaufen, dann kommt das ja irgendwie zu dir und dann musst du weiter verschicken. Und das
Genau.
ist ja klar, Books on Demand, die haben wahrscheinlich ganz andere Preise ausgemacht mit dem Lieferdienst, mit dem die verschicken und so. Das ist ja alles
Genau,
völlig
genau,
verständlich.
genau.
Ne?
Und
Ja.
da komme ich nicht mit, in Anführungsstrichen, ne? Also wenn ich es zum gleichen Preis verkaufen würde, hätte ich mehr Arbeit und würde weniger Geld kriegen. Und also ich habe das dann so angeglichen, dass ich wenigstens gleich viel Geld kriege.
Ja, prima.
Und ja, aber das ist, also jedenfalls, das sind die Möglichkeiten, da das zu kaufen. Was es auch gibt, wenn man sich damit beschäftigen will, habe ich, glaube ich, in meinem Shop dann auch schon die Links dann wieder gemacht. Ich mache auch Online-Kurse und die Online-Kurse, also die eine ist jetzt im Moment mit der Volkshochschule Essen und der andere ist mit einem österreichischen Permakulturinstitut, also der Kurs der Volkshochschule ist kleiner in Anführungsstrichen, der bei den Österreichern, der ist richtig umfangreich, der kostet dann auch 96 Euro. Ich glaube, 8 Stunden Videos und irgendwie sowas. Und ne, also der Volkshochschulkurs hat davon dann 4. Und also das heißt, Kurse, Online-Kurse gibt es dann an der Stelle auch noch, wenn man da an der Stelle so tiefer einsteigen will.
Ja, das habe ich gesehen, genau. Da wollte ich dich noch nachgefragt haben, nach den Kursen. Ist es so, dass die Leute jetzt dann zur VHS Essen hin müssen, wenn die das Ganze sehen wollen, oder läuft das auch komplett
Nee.
dann online?
Nee, der Kurs läuft komplett online. Das ist eine von den, also ich sag mal, von den positiven, finde ich, Auswirkungen von diesem ganzen Corona-Online-Geschäften. Die Leute haben sich jetzt mal dran gewöhnt. Und den letzten Kurs im Frühjahrssemester kamen so die Hälfte der Leute von der Volkshochschule Essen an und waren Teilnehmer und die kamen aus Essen. Und die andere Hälfte, die ich jetzt so über meine Aktivitäten geholt habe, dann kommt da einer aus Karlsruhe und einer aus Frankfurt und einer irgendwie aus Göttingen und so. Und die sind sonst wo in Deutschland und nehmen an dem Kurs teil. Ne? Also das heißt, also bei diesem Kurs bist du jetzt nicht mehr räumlich, du musst nicht dann und dann irgendwo sein. Ne? Der Kurs besteht aus Videos, die kannst du dir angucken, wann du willst und wann du Zeit hast. Und PDFs, die kannst du lesen. wenn du Zeit hast. Und dann gibt es, sagen wir mal, bei diesem Volkshochschulkurs am Anfang und am Ende nochmal einen richtigen Termin, falls du Fragen hast. Ja, Fragen kannst du auch zwischendurch noch stellen. Dafür ist dann ein Forum da, dass ich Fragen sammeln kann und so. Und also das ist dann so der Ablauf von dem Kurs, sodass dann, also auch wer Bock hat, irgendwie, ich kann nachts nicht schlafen, ich mache jetzt nachts um 2 Uhr den Online-Kurs, dann ist mir das relativ egal. Ich gebe bloß in dem Moment keine Antworten auf Fragen.
Also
Und?
okay, also verstehe ich, ist auf jeden Fall richtig, richtig gut mit den Online-Kursen. Ja, ich finde es auch ein bisschen schade, dass man so ein bisschen das Soziale nicht mehr hat wie früher. Also ich habe auch selber gemerkt, man wird auch mit den eigenen sozialen Kontakten, mit dem Leute-Treffen fauler, wenn man sich 2 Jahre dran gewöhnt, kaum mehr einen zu sehen. Das sind so Vor- und Nachteile dann. Hoffe ich mal, dass das nicht komplett in der Zukunft verloren geht, dass die Leute sich live begegnen. Aber wie sieht's denn aus bei dir? Also kann man auch.
Geht auch. Also wenn eine Sache in der Nähe ist, also wo ich inzwischen regelmäßig bin, da gibt es den Permakultur Niederrhein e.V. und den Christopher, der den da macht. Und da bin ich für Vorträge und Workshop und so. Das ist nicht allzu weit von mir, von Duisburg. Und dann fahre ich dahin und dann mache ich das. Ne? Schwierig wird es halt an der Stelle, also je weiter das ist, dann wird es ja im Zweifel auch teuer. Ne? Also
Ja.
letztens wollte eine Schweizerin irgendwie eine Beratung haben. Aber ich sag mal, wenn ich die 2 Stunden berate und 16 Stunden dafür im Zug sitze hin und zurück und eine Hotelübernachtung oder so noch irgendwie mache, ne, dann wird es natürlich schwierig.
Nee, das rechnet sich dann irgendwann nicht mehr, ne? Aber so
Genau.
kann man nicht in der Theorie für einen Vortrag buchen? Also angenommen, das hört jetzt jemand von irgendeiner Universität oder
Ja.
von einer Großgärtnerei oder keine Ahnung, wer da in
Ja.
Frage kommt, könnten die Leute sich bei dir melden über die Webseite und sagen, hier, Herr Oberländer, wir haben Interesse an einem Vortrag,
Ja,
in der Theorie möglich.
genau. Also ich vermute mal auch im Winter, ist von mir dann auch nicht so weit, das ist dann 60 Kilometer weg in Köln. Ne? Das war also hier Volkshochschule Köln, die hat gesagt, also die ganzen Online-Formate, das wollen sie jetzt eigentlich gar nicht. Die wollen jetzt wieder Präsenzveranstaltungen. Und ich habe gesagt, gut, aber einen Kurs, wo ich 6 Mal nach Köln fahre, den mache ich nicht. Aber haben wir dann gesagt, ja gut, dann mache ich aber mal so einen Einstiegsvortrag in Anführungsstrichen und fahre da mal nach Köln und die laden Leute ein und ich erzähle denen abends was über Wasser. So, und einmal dahin fahren und zurück, das geht ja. Oder ein anderer, eine Bürgerinitiative in Bonn, Bad Godesberg, die irgendwie Bäume retten will. Und die dann eben auch mitgekriegt haben, ups, Bäume retten hat irgendwie wohl viel mit Wasser zu tun. Ne? Und ich sage mal an der Stelle, meldet euch, ne? Und wenn es irgendwie geht an der Stelle, dann finden wir da auch eine Einigung und dann gibt es auch Veranstaltungen vor Ort. Die haben natürlich, ich sag mal, wenn ich nach Rees zur Permakultur Niederrhein fahre, planen wir natürlich das konkrete Grundstück. Wir marschieren da durch und dann, ach, guck mal da läuft das Wasser zum Haus hin, das ist jetzt doof, das macht das Haus kaputt, das leiten wir woanders hin und wo geht's denn hin? Und solche Dinge machst du ja nicht bei einem Online-Kurs. Ne?
Nee, das geht ja natürlich nicht, ne? Da
Ja,
kann
also
man das nur
die haben.
beschreiben und Fragen stellen. Dann ist ja klar. Also man muss immer gucken,
Ja.
wie man es macht. Ja, super interessant. Also das war hier natürlich jetzt auch für mich eine prima Premiere, mal so ein Live-Gespräch zu führen. Ich hoffe, das hat den Hörern gefallen. Also ich fand es auf jeden Fall sehr interessant. Und ich werde auch noch mal in dein Buch näher reingucken. Ich glaube, wir müssen so langsam zum Ende kommen, weil er sonst wahrscheinlich die Kapazitäten der Zuhörfähigkeit überschreitet bei den Hörern. Ne, wir sind jetzt mit 1 Stunde dabei. Also ich würde sagen, wir machen so langsam Schluss. Ich würde das letzte Wort dann noch mal gerne dir überlassen.
Gut, ja, also das letzte Wort ist, vielleicht macht es auch den Bogen ganz zum Anfang. Was ihr auf eurem Grundstück macht, fangt an mit Beobachten. Ne? Schaut euch an, was auf eurem Grundstück los ist und gerade mit dem Thema Wasser los ist. Bedeutet auch schon mal, zieht euch eine Regenjacke an und geht bei Regen raus und schaut. Ne? Ihr könnt nur bei Regen sehen, was bei Regen passiert. Man kann manchmal aus Erosionsrinnen schließen und so, aber jedenfalls mit Beobachtung fängt alles an. Ne? Also wisst, ob ihr einen lehmigen oder sandigen Boden habt und so, sammelt erstmal Informationen und die könnt ihr ganz viel über Beobachten sammeln. Und daraus ergibt sich dann schon, was man hinterher machen kann. Also nicht direkt loslegen, sondern mit Beobachten anfangen. Das ist so ein ganz fundamentaler Rat.
Alles klar, super. Dann vielen Dank. Ich glaube, dann können wir die Aufnahme auf jeden Fall beenden. Und genau.
Ja, dann bedanke ich mich auch nochmal und drücke jetzt hier, weil ich die Aufnahme mache, die Beenden-Taste.